Deutschlandfunk, das war der Tag.
Mit Petra Ensminger am Mikrofon und diesem Fußballfest zum Start der Heim-EM.
Maxi Mittelstädt auf der linken Eckfahne oder an der linken Eckfahne, dann über Sané, vertikal in den Strafraum gespielt. Vielleicht die Schusschance für Emre Can. Tor! Na bitte! Da ist er, der Fünfte! Da ist die Kirsche auf der Torte! Letzte Minute der Nachspielzeit und der Letzte, der draufgesprungen ist auf den Europameisterschaftszug, setzt hier den fünften Treffer, Emre Can.
Ja, da war er, der fünfte Treffer. Das Team von Bundestrainer Julian Nagelsmann, das hat Schottland in München gerade mit 5:1 besiegt. Und dazu dann gleich mehr in unserem EM aktuell zum Ende dieser Sendung mit meinem Kollegen Jemek Çuk. Zunächst aber zu diesen Themen. Eine Friedenskonferenz, an der die Ukraine und zahlreiche Staaten teilnehmen, nicht aber Russland, die steht bevor und das stößt beim russischen Präsidenten Putin nicht nur auf Kritik. Er präsentierte heute auch seine Vorstellungen dazu, wie dieser Angriffskrieg gegen die Ukraine beendet werden könnte. Er fordert unter anderem die Kontrolle über 4 annektierte Regionen, die sein Militär nicht vollständig beherrscht. Wir berichten darüber gleich ausführlich. Und auch auf das heute zu Ende gegangene Treffen der G7 schauen wir. Der Krieg gegen die Ukraine, der war da ebenfalls Thema. Und erstmals hat ein Papst als Ehrengast an einem solchen G7-Gipfel teilgenommen. In einer Grundsatzrede hat Franziskus auf die Gefahren künstlicher Intelligenz verwiesen. Dazu dann auch ein Gespräch mit dem Philosophen und Informatiker Kevin Baum vom Deutschen Forschungszentrum für künstliche Intelligenz. Und tausende Menschen haben mit einer emotionalen Trauerfeier Abschied von dem vor rund 2 Wochen bei einem Messerangriff in Mannheim getöteten Polizisten genommen. Über den Abschied dann mehr. Zum Ende, wie gesagt, unsere EM aktuell und zum Abschluss der Blick in die Kommentare der morgigen Tageszeitungen. Seit mehr als 2 Jahren führt Putin den Angriffskrieg gegen die Ukraine. Jetzt hat er also kurz vor der Friedenskonferenz in der Schweiz Maximalforderungen für ein Ende dieses Krieges gestellt. Wenn sich die ukrainischen Truppen aus den 4 von Moskau beanspruchten ukrainischen Gebieten zurückziehen und die Ukraine die Pläne für den NATO-Auftritt abgeben würde, dann könnten sofort Verhandlungen mit Kiew beginnen, so Putin. Frank Eichmann hat die Rede des russischen Präsidenten heute verfolgt.
Im Terminkalender von Präsident Putin stand für Freitagmittag Treffen mit der Leitung des russischen Außenministeriums. Wie üblich mit ausführlicher, vom Blatt gelesener Rede des Präsidenten und die machte umgehend weltweit Schlagzeilen. Der Kurs des Westens und Kiews heißt, uns zu besiegen, aber wie Sie wissen, ist das gescheitert. Heute unterbreiten wir einen weiteren, konkreten, realen Friedensvorschlag. In einem Krieg, den Russland im Februar 2022 begann und bis heute nicht Krieg, sondern spezielle Militäroperation nennt. Denazifizierung und Entmilitarisierung der Ukraine hießen die angeblichen Kriegsziele, aber prinzipiell verhandlungsbereit gab sich Putin immer wieder, zu den eigenen Bedingungen, versteht sich, die er heute letztlich nur erneut zusammenfasste. Nun, diese Bedingungen sind sehr einfach. Die ukrainischen Truppen müssen vollständig aus den Volksrepubliken Donetsk, Luhansk, Cherson und Saporija abgezogen werden. Beachten Sie, dass es um diese Regionen in ihren Verwaltungsgrenzen geht. Sobald Kiew dazu bereit ist, Truppen aus diesen Regionen zurückzieht und offiziell mitteilt, dass die Pläne für einen NATO-Beitritt abgesagt wurden, wird unsere Seite sofort buchstäblich im selben Moment einen Waffenstillstand anordnen und Verhandlungen aufnehmen. Das heißt, neben dem bereits durch Russland besetzten ukrainischen Territorium will Putin noch zusätzliches Land, darum sein Hinweis auf die Verwaltungsgrenzen. Denn vollständig kontrolliert Russland die 4 annektierten Gebiete im Osten der Ukraine nicht. Etwa die Großstädte Cherson und Saporija hätte die Ukraine nun zu räumen und russischen Truppen zu übergeben. Das klingt eher nach Kapitulation als nach Kompromiss. Etwa 20% des eigenen Staatsgebietes müsste die Ukraine aufgeben und so meldeten die Nachrichtenagenturen bereits am frühen Nachmittag die Ablehnung aus Kiew, die Putin bereits eingepreist haben dürfte. Wenn Kiew und die westlichen Hauptstädte den Friedensvorschlag weiter ablehnen, dann sind sie politisch und moralisch verantwortlich für die Fortsetzung des Blutvergießens. Eine erstaunliche Aussage für einen Oberbefehlshaber, der vor über 2 Jahren einen Militäreinsatz gegen einen Nachbarstaat anordnete und den mit einem Truppenrückzug umgehend beenden könnte. Propagandistisch gelang Putin dennoch ein Erfolg. Er sorgte unter der Überschrift Friedensgespräche für Medienrummel und das nur Stunden vor der Friedenskonferenz am Wochenende in der Schweiz, zu der Russland nicht eingeladen ist. Schon der Ort, nicht akzeptabel, so Außenminister Lavrov. Was auch immer auf der Tagesordnung steht, die Schweiz ist kein geeigneter Standort für Friedensverhandlungen mehr. Sie war mal ein neutrales Land, nun aber hat sich die Schweiz klar auf die Seite der Ukraine gestellt und unterstützt nicht nur alle westlichen Sanktionen, sondern tritt in manchen Fragen sogar als Vorreiter auf. Was also gibt es zu verhandeln oder anders? Ist der Schweizer Friedensgipfel ohne Russland und viele weitere Länder nicht völlig sinnlos? Nein, sagt der russische Journalist Alexei Venediktov, bis zur kriegsbedingten Senderabschaltung vor gut 2 Jahren Chefredakteur von Echo Moskvy. Dies ist ein Friedensgipfel und er wird ohne Zweifel nützlich sein. Sie werden Probleme ansprechen wie den Schutz von Atomkraftwerken, den Austausch von Kriegsgefangenen oder die Rückkehr ukrainischer Kinder. Dies sollte allerdings eher in Arbeitsgruppen geschehen, nicht auf der Ebene von Staatschefs. Also muss man jetzt den nächsten Gipfel vorbereiten, organisiert von einem Land, das beide Kriegsparteien akzeptieren. Auf der Suche nach einem echten Kompromiss, um den Krieg in der Ukraine zu beenden.
Vor dem Friedensgipfel, also der Vorschlag Putins, den der ukrainische Präsident Zelensky direkt zurückgewiesen hat. Die Informationen waren das von Frank Eichmann. Auch von der NATO-Ablehnung. NATO-Generalsekretär Stoltenberg erklärte beim Verteidigungsministertreffen des Bündnisses, es handelte sich nicht um einen Friedensvorschlag, sondern mehr um Aggression. Bei diesem Treffen haben sich die NATO-Verteidigungsminister auch geeinigt, künftig die Waffenlieferungen an die Ukraine stärker zu koordinieren und das Hauptquartier dafür in Wiesbaden entstehen zu lassen. Klaus Remmer erklärt, was genau geplant ist.
Die Koordinierung von Waffenlieferungen, die Aufsicht über Wartung und Reparatur von Material und die Überwachung der Ausbildung ukrainischer Soldaten. All das soll künftig durch NATO-Strukturen gewährleistet werden, mit einem Hauptquartier in Wiesbaden und weiteren logistischen Stützpunkten in Osteuropa. Die Ukraine-Hilfe soll damit weg vom Ad-hoc-Charakter des US-geführten Rammstein-Formats hin zu verbindlicheren NATO-Abläufen überführt werden.
These efforts do not make NATO a party to the conflict, but they will enhance our support to Ukraine to uphold its right.
Das macht die NATO nicht zur Kriegspartei, sondern stärkt die Unterstützung der Ukraine in ihrer Verteidigung, so NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg am Ende des Treffens der Verteidigungsminister in Brüssel. Fraglich bleibt auch nach den Beratungen, ob und woher mögliche zusätzliche Flugabwehrsysteme für Kiew kommen sollen. US-Präsident Joe Biden hatte beim G7-Gipfel von 5 zusätzlichen Systemen gesprochen. Zusagen und Bemühungen Deutschlands, Italiens und der Niederlande sind bekannt. Woher die beiden anderen Systeme kommen sollen, war auch dem NATO-Generalsekretär nicht zu entlocken.
I know exactly which countries you're talking about, but I think it will only make my consultations with the allies more difficult if I started to name them.
Ich weiß genau, von welchen Ländern ich rede, aber wenn ich sie nenne, wird mein Job nur schwieriger, so Stoltenberg. In jedem Fall scheint es derzeit nicht möglich zu sein, die Forderung des ukrainischen Präsidenten Zelensky nach mindestens 7 weiteren Flugabwehrsystemen zu erfüllen. In Brüssel tagte heute auch die nukleare Planungsgruppe der NATO, angesprochen auf wiederholte Drohungen des russischen Präsidenten, auch den Einsatz von Atomwaffen zu erwägen, sagte Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius.
Mal droht er, mal lockt er, mal zeigt er sich irritiert, dann wieder aggressiv. Wir müssen uns daran gewöhnen, dass er so agiert und damit umgehen, glaube ich. Wir dürfen uns nicht von jeder Äußerung von ihm ins Boxhorn jagen lassen. Wir müssen klar bleiben, alles andere sind Geplänkel.
Es war das letzte Ministertreffen vor dem NATO-Gipfel in Washington Anfang Juli.
Klaus Remmer. Und diese Nachricht, die kam heute am späteren Abend. Die Nachrichtenagentur dpa meldet unter Berufung auf die belgische Ratspräsidentschaft, dass sich die EU-Staaten grundsätzlich auf den Start von Beitrittsgesprächen mit der Ukraine und Moldau geeinigt haben. Die Entscheidung soll dann kommende Woche auf einem EU-Ministertreffen formell noch abgesegnet werden. Wir schauen noch einmal auf den G7-Gipfel kurz vor Beginn der Friedenskonferenz in der Schweiz. Da sind die Staats- und Regierungschefs dieser Gruppe in Italien ja zusammengekommen. 2 Tage hat das gedauert. Das heute ist das zu Ende gegangen, das Treffen, bei dem es nicht zuletzt ja um den Krieg gegen die Ukraine ging, aber eben auch um die Risiken künstlicher Intelligenz. Die G7 haben einen Aktionsplan zum Einsatz von KI in der Arbeitswelt angekündigt. Papst Franziskus war geladen und Katrin Brandt war dabei, als er in Apulien bei seiner Ankunft begrüßt wurde.
Noch am Leben? Fragt der gut gelaunte Papst seine Gastgeberin. Noch am Leben, antwortet Giorgia Meloni lachend und bedankt sich für sein Kommen. Und sie warnt Franziskus, das werde ein langer Tag, ziemlich lang. Dass Papst Franziskus überhaupt zum G7-Treffen nach Borgo Egnazia kommt, ist ein großer Erfolg für die italienische Regierungschefin, die sich selbst als Mutter und Christin bezeichnet. Bei vielen Themen sind die beiden einer Meinung, wenn es um das traditionelle Familienbild geht oder gegen Abtreibung oder beim Umgang mit künstlicher Intelligenz. Meloni hat einen Investitionsfonds zur Entwicklung von KI in Italien aufgelegt und macht sich gleichzeitig Sorgen über die Auswirkungen auf den Arbeitsmarkt. Und auch Papst Franziskus ist hin und her gerissen.
Dieser rasante technische Fortschritt macht die künstliche Intelligenz zu einem faszinierenden und zugleich unheimlichen Instrument und verlangt nach einer Reflexion, die der Situation gerecht wird.
Sagte Franziskus zu den Staats- und Regierungschefs der G7 und ihren Gästen, darunter der türkische Präsident Erdogan, der argentinische Präsident Milei und der indische Regierungschef Modi. Menschen, sagte der Papst, hätten schon immer Werkzeuge hergestellt und nicht immer nur zum Guten benutzt. Künstliche Intelligenz sei mehr als ein Werkzeug, weil sie sich autonom an ihre Aufgaben anpassen könne. Franziskus forderte, dass Entscheidungen nicht den Maschinen, sondern immer den Menschen überlassen bleiben müssten. Konkret forderte er ein Verbot autonomer, tödlicher Waffen.
Keine Maschine darf jemals die Wahl treffen können, einem Menschen das Leben zu nehmen.
Damit künstliche Intelligenz zum Instrument für den Aufbau einer besseren Zukunft werden könne, müsse sie immer am Wohl des einzelnen Menschen ausgerichtet sein. Franziskus Arbeitsauftrag an die Politiker?
Es liegt an allen, künstliche Intelligenz sinnvoll zu nutzen. Und es kommt der Politik zu, die Bedingungen dafür zu schaffen, dass eine solche positive Nutzung möglich und fruchtbar ist.
Bei den G7 zumindest dürfte der Papst mit seinen Appellen auf offene Ohren gestoßen sein. Sie haben voriges Jahr Leitplanken zur Entwicklung von KI verabschiedet. Die Europäische Union ist noch weitergegangen und hat im Frühjahr ein detailliertes Regelwerk zur künstlichen Intelligenz beschlossen. Papst Franziskus nimmt sich heute viel Zeit für das Treffen in Borgo Egnazia. Nach der Gesprächsrunde zur künstlichen Intelligenz wollte er eine ganze Reihe von Zwiegesprächen führen, zum Beispiel mit dem ukrainischen Präsidenten Selenskyj. Franziskus hat immer wieder für Frieden in der Ukraine geworben. Das Schicksal ukrainischer Kinder, die von ihren Eltern getrennt wurden, liegt ihm besonders am Herzen. Auch Joe Biden will den Papst treffen. Biden ist erst der zweite katholische US-Präsident. Einige Bischöfe in den USA wollten ihn von der Kommunion ausschließen, weil seine Partei das Recht auf Abtreibung unterstützt. Franziskus allerdings versicherte Biden, er sei ein guter Katholik.
Der G7-Gipfel in Apulien, da ging es unter anderem auch um KI. Katrin Brandt berichtete über die Ansprache des Papstes zu dem Thema. Und vor der Sendung habe ich mit Kevin Baum gesprochen. Er ist Philosoph und Informatiker, der Leiter des Centers for European Research in Trusted Artificial Intelligence am Deutschen Forschungszentrum für Künstliche Intelligenz. Der Papst zu Gast beim G7-Treffen als Redner zu diesem Thema. Warum ausgerechnet der Papst?
Der Papst gilt natürlich als eine Instanz, wenn es um gesellschaftliche Fragestellungen geht. Dazu gehört auch die Ethik. Und das Thema KI ist eben eines der großen Themen, war ja schon letztes Jahr bei G7 ein themenbestimmendes. Und ich denke, man hat sich einfach gedacht, Italien und dann auch besonders Frau Meloni als Ausrichterin, das passt doch, wenn wir da den Papst einladen, um ihm mal die Bühne zu geben, um über gesellschaftliche Aspekte dieses Themas zu reden.
Und er hat ja vor dem militärischen Einsatz nicht zuletzt gewarnt, KI also militärisch einsetzen und ethische Rahmenbedingungen gerade hier gefordert. Welche Bedeutung hatte da sein Auftritt?
Ja, es war zunächst einmal sehr interessant, dass er neben den Sachen, die er insgesamt gesagt hat, die allesamt nicht besonders kirchenspezifisch waren und die auch nichts besonders Neues waren, die wir alle so aus anderen Leitlinien und Diskussionen kennen, dass er sich ausgerechnet diesen Punkt, das Verbot von autonomen tödlichen Waffensystemen, rausgenommen hat, um den sehr explizit zu machen. Und man kann nur hoffen, dass die Stimme des Papstes in diesem Fall hier eine gewisse Wirkung erzielt, denn meines Wissens nach ist niemand, der sonst am Tisch saß von den G7-Staatsoberhäuptern, im Moment unbedingt dafür zu haben, diese Art von Waffensystem zu verbieten.
Also das heißt, er hat es über diese Zuhörerschaft hinaus adressiert?
Ich glaube, er hat versucht, diese Bühne so zu nutzen, dass es uns jetzt möglich ist, als Gesellschaft diesen Punkt weiterhin zu betonen und darauf zu verweisen, dass eine der großen, als allgemeine Instanz angesehene Persönlichkeiten genau diesen Punkt auf dieser Bühne vor diesem Publikum gemacht hat. Ja.
Also heißt, der Papst wollte hier vielleicht auch eine Richtung weisen. Der Einfluss da auch auf die Politik ist ja so groß.
Ich vermute nicht. Ich vermute, hier werden geopolitische und strategische Ziele überwiegen und Interessen überwiegen. Ich glaube allerdings, dass er in der Tat hier einen Punkt machen wollte, der nicht ganz so strittig ist wie seine Forderung vor einiger Zeit, dass die Ukraine darüber nachdenken sollte, eine weiße Fahne zu schwenken und die trotzdem auf Frieden und nicht Krieg zielte. Also insofern war es sicherlich eine bewusste Wahl.
Und er hat von Werkzeugen gesprochen, die die Menschen schon immer hergestellt und nicht immer zum Guten genutzt hätten. Das geht ja auch in diese Richtung. KI sei mehr als ein Werkzeug, da sie sich autonom an ihre Aufgaben anpassen kann. Welche konkreten Gefahren sehen Sie denn da auch im Einsatz von KI?
Auch der Punkt war wirklich sehr interessant. Der Punkt, dass KI-Systeme nicht nur reine Werkzeuge sind, sondern durch ihre Autonomie und sonst durch ihr Wesen, wie er sagte, auch maßgeblich von den Werten derjenigen geprägt sind, die sie entwickeln und einsetzen, der ist sehr valide. Den versuchen viele Leute seit sehr langer Zeit zu machen. Und wir sehen das ja beispielsweise in der Frage der Diskriminierung und der statistischen Verzerrung in diesen Systemen. Ja, sie bilden halt die Welt ab, beziehungsweise die Daten, die sie bekommen, diese lernenden Systeme. Und das kann also dann dazu führen, dass wir denken, die seien so schön mathematisch und damit objektiv, aber in Wirklichkeit bilden sie eben eine Verzerrung der Welt ab oder eben auch in irgendeiner Hinsicht geprägte von Weltanschauungen, von dem, was man glaubt, wie die Welt sein sollte, und das kann mehr oder minder gerechtfertigt sein. Diese Aspekte finden sich in KI und ich denke, das meinte er, und wenn wir uns dann zu sehr darauf verlassen, dass diese Systeme objektiv und neutral und mathematisch unfehlbar sind oder dergleichen, dann würden wir einen Fehler begehen. Wir müssen also sehen, dass diese Werkzeuge, die KI tatsächlich sind, geprägt sind von Werten und deswegen eine direkte Auswirkung haben können, die über das, was normale Werkzeuge haben, die wir erst in die Hand nehmen und damit etwas Entscheidendes tun müssen, erzeugen können.
Aber da stellt sich ja direkt auch die Frage, kann KI überhaupt politisch in Grenzen gebracht werden?
Ja, das ist auf jeden Fall etwas, das er ja befürwortet. Er hat ausdrücklich danach verlangt, dass die Politik handeln muss und man das nicht der Wirtschaft und der Technokratie überlassen darf, also nicht nur den Technologen. Und ich denke, da hat er recht, da darf sich die Politik auch nicht verstecken. Denn womit wir es dann zu tun haben, sind ja normative Fragen. Also die Fragen danach, wie unsere Welt ausgestaltet sein soll, wie diese Systeme eingesetzt werden sollen. Und diese Art von Fragen gehört weder in die Hände der Technokraten noch der Wirtschaft, sondern die gehören in die Gesellschaft und die müssen ausgehandelt werden. Und am Ende hat die Politik da Entscheidungen zu treffen. Ich habe das als einen klaren Ruf nach Regulierung, zum Beispiel im Sinne der KI-Verordnung der Europäischen Union, verstanden.
Der Weisheit letzter Schluss wäre welcher?
Ja, darüber müssen wir weiter diskutieren. Das kann nicht ich entscheiden, das sollte auch nicht ich entscheiden, das sollte keiner von uns einzeln entscheiden. Dafür brauchen wir die gesellschaftliche Debatte und den Diskurs. Wenn ich mir was wünschen dürfte, wäre das eine Unterstützung dabei, die Gesellschaft fit zu machen, AI Literacy, also sozusagen der digital mündige und in Hinsicht auf KI mündige Bürger, der an diesen Debatten aufgeklärt teilnehmen kann und sich einbringen kann und versteht, was die Herausforderungen sind. Dann werden wir auch weitere Fortschritte in Hinsicht auf die Frage machen, wie wir KI in Zaum und Zügel legen und gut regulieren.
Das beinhaltet einen Bildungsauftrag.
Das beinhaltet in der Tat einen Bildungsauftrag und das ist natürlich überhaupt nichts Technokratisches und etwas, wo wir massiv investieren sollten, Zeit, Geld und vor allem auch Leute.
Und wenn Sie das so schildern, welche KI wollen wir haben, da stellt sich uns die Frage, darüber haben wir auch kurz in der Redaktion vor diesem Gespräch gesprochen, gibt es überhaupt eine gute KI, gibt es eine böse KI, wie ist das?
Wie das eben so ist mit Werkzeugen und wie auch der Papst nochmal gesagt hat, maßgeblich hängt es immer davon ab, wofür wir sie einsetzen. Durch diesen autonomen Aspekt, den wir haben, haben wir aber diese Selbstentscheidung oder die Handlung, den direkten Effekt, den diese KI-Modelle teilweise direkt entwickeln können. Und ja, diese Effekte können sehr gut sein, diese Effekte können schlecht sein. Insofern gibt es schon geprägte, es gibt schon bessere und schlechtere Modelle. Am Ende des Tages können wir uns aber niemals darauf verlassen, dass diese Systeme schon irgendwie zum Besseren oder zum Schlechteren führen. Wir müssen sie immer kontrollieren, wir brauchen menschliche Aufsicht und wir brauchen auch die passenden Institutionen dafür, KI in die richtige Richtung zu bringen. Also es mag bessere und schlechte KI geben, am Ende des Tages entscheidet aber immer noch der Mensch.
Ja, und es klingt auch so, als sei dem Missbrauch hier durchaus Tür und Tor geöffnet. Also im Moment sind wir noch weit davon entfernt, dass wir sagen können, wir haben die Möglichkeiten, es in Richtung einer guten KI zu bringen, oder?
Das Missbrauchspotenzial in doppelter Hinsicht ist da. Erstens können wir dieses Werkzeug für schlechte Zwecke einsetzen und sie auch dafür gezielt bauen. Wir können einen Überwachungsstaat bauen, wir können unterdrücken, wir können Proteste vorhersagen. Wir können sie also für radikal schlechte Zwecke gebrauchen. Wir können aber auch die KI, die für gute Zwecke entwickelt wurde, wie zum Beispiel für die Wirkstoffforschung und Medikamententwicklung, könnten wir verwenden, könnten böse Akteure, könnten Terroristen, könnten Schurkenstaaten verwenden, um zum Beispiel neue Kampfstoffe herzustellen. Also es gibt die doppelte Möglichkeit für Missbrauch. Es gibt aber auch gerade vor dem Hintergrund des demografischen Wandels, gerade vor den Herausforderungen, vor denen wir stehen in Bezug auf Klima, die Klimakrise, auch große Möglichkeiten, wie KI helfen kann, zum Beispiel Krankheiten zu besiegen, effizient unsere Gesellschaft so zu gestalten, dass wir weniger abhängig werden von fossilen Brennstoffen, andere Probleme radikaler und auch besser anzugehen. Also es gibt große Chancen, es gibt große Risiken, was wir daraus machen. Das liegt letztlich in unserer Hand.
Und da schauen wir mal. Kevin Baum war das, Philosoph und Informatiker am Deutschen Forschungszentrum für Künstliche Intelligenz. Mit ihm habe ich vor der Sendung gesprochen. Und um 23 Uhr gleich 31 schauen wir auf unsere Kurzberichte. Das oberste Gericht der USA hat ein noch unter dem damaligen Präsidenten Donald Trump verhängtes Verbot von Schnellfeuerkolben für Schusswaffen gekippt. Sebastian Hesse.
Es war die einzige Waffengesetzverschärfung während Donald Trumps Amtszeit. 2018 ließ er es verbieten, halbautomatische Waffen mit sogenannten Schnellfeuerkolben, Bump Stocks, aufzurüsten. Mithilfe solcher Aufsätze lassen sich Sturmgewehre quasi in Maschinengewehre verwandeln. Anlass für das Trump-Verbot war das Massaker von Las Vegas im Oktober 2017. Der Todesschütze tötete damals in kürzester Zeit 60 Menschen, indem er mit aufgerüsteten Schnellfeuerwaffen aus einem Hotel auf Besucher eines Country Music Festivals feuerte, mit bis zu 9 Schuss pro Sekunde. Halbautomatische Waffen komplett verbieten wollte die Trump-Regierung damals nicht, aber die Schnellfeuerkolben sind seither illegal. Der oberste Gerichtshof beschloss jetzt mit den Stimmen der 6 konservativen Richter, dass das Bump-Stocks-Verbot gegen die US-Verfassung verstößt. Der Supreme Court gab einem Waffenhändler aus Texas Recht, der argumentiert hatte, die Zusatzteile würden keineswegs militärische Schnellfeuermaschinengewehre aus den in den USA beliebten halbautomatischen Waffen machen. Das Trump-Verbot sei nicht im Einklang mit geltendem Waffenrecht erlassen worden.
Die israelische Regierung wirft dem katarischen Sender Al Jazeera vor, die palästinensisch-islamistische Hamas-Bewegung zu unterstützen. Bettina Meyer berichtet, auch weiterhin wird das Programm nicht ausgestrahlt werden können.
Das Bezirksgericht in Tel Aviv hat das Sendeverbot für den katarischen Sender Al Jazeera in Israel verlängert. Weitere 45 Tage darf der Sender mit Sitz in Jerusalem und Ramallah sein Programm nicht in Israel ausstrahlen. Auch die Website des Senders ist blockiert. Den Antrag hatte Israels Minister für Kommunikation, Shlomo Karhi, gestellt, aufgrund eines neuen Notstandsgesetzes, das derzeit vor dem obersten Gericht in Israel angefochten wird, weil es die Pressefreiheit gefährden könnte. Zur Begründung im Fall Al Jazeera habe das Gericht eigenen Angaben zufolge einen direkten Zusammenhang zwischen Personen gefunden, die in Israel Terroranschläge verübt haben sollen, und zwischen dem Inhalt der Sendungen von Al Jazeera. Darüber hinaus soll es eine enge Verbindung zwischen dem Sender und der Hamas geben, so das Gericht. Es liegen den Richtern geheime Dokumente vor, die die Anschuldigungen rechtfertigen. Walid Omari, Leiter von Al Jazeera in Israel und im Westjordanland, wies die Anschuldigungen zurück. Wir akzeptieren nichts davon, sagte Omari der ARD. Wir versuchen als Journalisten zu arbeiten und unsere professionelle Pflicht zu machen. Laut Omari habe die israelische Regierung auch gedroht, das Büro von Al Jazeera in Ramallah im Westjordanland zu schließen. In Jerusalem sei das Büro bereits geschlossen, so Omari. Er wies auch Vorwürfe zurück. Ein Al Jazeera-Mitarbeiter habe einige Geiseln, die gerade von der Armee in Gaza befreit wurden, gefangen gehalten. Abdallah Al-Jamal sei nie bei Al Jazeera beschäftigt gewesen, so Al Jazeera-Israel-Chef Omari.
Die Deutsche Kultusministerkonferenz, die gibt sich eine neue Struktur. Ein Ziel ist mehr politische Flexibilität. Aaron Klein informiert über das Treffen, bei dem es auch um den Digitalpakt Schule ging.
Anfang Juli erwarten die Länder eine klare Äußerung von Seiten des Bundes, wie viel Geld der zum neuen Digitalpakt Schule dazugibt. Das sagte die derzeitige Präsidentin der Kultusministerkonferenz, die saarländische Bildungsministerin Streichert-Kliveau, SPD. Ein entsprechender Entwurf aus dem Bundesbildungsministerium sieht vor, dass sich der Bund nicht mehr wie bisher mit 90% an der Finanzierung beteiligen will, sondern dass sich Bund und Länder die Kosten zur Hälfte teilen. Daran gab es scharfe Kritik aus den Ländern. Darüber hinaus wurden bei der Kultusministerkonferenz tiefgreifende Reformen, die Konferenz selbst betreffend, beschlossen. In Zukunft soll es etwa gleichberechtigte Konferenzen der Bildungs- und der Wissenschaftsminister geben, unter dem Dach der Kultusministerkonferenz. Einzelne Länder sollen Beschlüsse zudem nicht mehr so einfach blockieren können. Für die CDU-geführten Bundesländer sagte die Bildungsministerin von Schleswig-Holstein, Prien, die aktuelle Kultusministerkonferenz sei so wörtlich eine Sternstunde des Föderalismus gewesen.
Und wir kommen zum Börsenbericht. Samir Ibrahim schaut auf den deutschen Aktienmarkt.
Der letzte Tag der Handelswoche endet so, wie der erste begonnen hat, tiefrot. Am Ende steht ein Minus von gut 250 Punkten auf der Tafel im Handelssaal, umgerechnet fast 1,5%. Der Endstand also 18.002 Punkte. Damit summiert sich das Minus über die Woche auf mehr als 3%. Es ist der größte Wochenverlust seit fast einem Jahr. Es war eine von Beginn an politische Börsenwoche mit dem Beben der Europawahl und dem angekündigten Neuwahlen in Frankreich. Dazu kam dann noch der drohende Handelskonflikt mit China, die Ankündigung von Strafzöllen auf chinesische Autos wegen der Subventionen Chinas für die eigenen Marken und die deutliche Antwort Pekings. Besonders unter Druck der Bankensektor. Für die Aktien von Deutsche und Commerzbank ging es auch am letzten Handelstag weiter abwärts. Commerzbank verloren rund 5%. Banken sowie Schuldenunion sind mit rechten Parteien eher nicht zu machen. Auch wohl keine engere Zusammenarbeit im Rüstungssektor. Gemeinsame europäische Projekte stehen möglicherweise in der nächsten Zeit vor dem Aus. Das führte zu massiven Verlusten bei den Aktien von Rheinmetall, Hensoldt und Renk. Die Aktien von Rheinmetall mussten zwischenzeitlich sogar vom Handel ausgesetzt werden. Am Ende ein Minus von gut 5%, Hensoldt im MDAX mit minus 3%. Ebenfalls bergab ging es für die Papiere der Autoindustrie. Nicht nur der Hersteller, sondern auch der Zulieferer. Die deutschen Hersteller wären von einem Handelskonflikt mit China wohl besonders betroffen.
23.36 Uhr, Sie hören den Deutschlandfunk. Der Ostseerat hat getagt. Ihm gehören die Ostseeanrainer Deutschland, Dänemark, Estland, Finnland, Litauen, Lettland, Polen und Schweden sowie Island, Norwegen und die EU an. Auch Russland war mal mit dabei. Nach dem Angriffskrieg gegen die Ukraine wurde die russische Mitgliedschaft aber suspendiert. Russland trat dann auch aus. Gudula Geuter war mit dabei beim Treffen in Finnland, bei dem es auch um russische Ölexporte auf kaum seetauglichen Schiffen ging.
Schattenflotte, so werden Schiffe genannt, die unter verschiedenen oder auch mal unter keiner Flagge, unter anderem die Ostsee, befahren. Kaum seetüchtig und nach Überzeugung der demokratischen Ostsee-Anrainerstaaten beladen mit russischem Öl. Die Mitgliedstaaten des Ostseerats wollen energisch gegen diese Schiffe vorgehen und streben dafür auch weitere Sanktionen gegen Russland an. Die Gastgeberin des Treffens bei Helsinki, die Finnin Elina Boltonen, betonte:
Russia's shadow fleet is clearly a threat not only.
Russlands Schattenflotte ist nicht nur eine Bedrohung für die Sicherheit Europas insgesamt, solange Russland die Flotte benutzt, um erfolgreich die G7- und EU-Preisobergrenze für Öl zu unterminieren. Sie ist auch ein großes Umweltproblem, eine Bedrohung für die Umwelt im sehr sensiblen Ostseeraum.
Area and environment.
Die Schiffe sind nur ein Teil der Provokationen und, wie die Außenminister sagen, hybriden Angriffe Russlands im Ostseeraum. Die deutsche Ministerin Annalena Baerbock zählte auf.
Wenn Desinformationsnetzwerke in Deutschland pro-russische Narrative verbreiten, die unsere Unterstützung für die Ukraine untergraben soll. Wenn russische Kampfflugzeuge unseren Luftraum verletzen. Wenn in Estland GPS-Signale so gestört werden, dass Flugzeuge teilweise nicht mehr landen können. Und wenn Grenzbojen entfernt oder vermeintlich neue Grenzen gezogen werden sollten, dann sind das keine theoretischen Gefahren, sondern diese hybriden Gefahren sind ganz real.
Gefahren für Frieden und Sicherheit, wie sie hinzufügte. In ihrer Abschlusserklärung zählen die Außenminister dazu auch die wörtlich zynische Instrumentalisierung von Migration. Dabei, so Annalena Baerbock, sei die kritische Infrastruktur gerade im Ostseeraum besonders bedroht. 8 Ostseeanrainer, neben Deutschland und Finnland, Dänemark, Estland, Litauen, Lettland, Polen und Schweden, außerdem Island, Norwegen und die EU, wollen deshalb enger zusammenarbeiten.
Denn hier verbinden unzählige Schifffahrtswege, Datenkabel und Windkraftanlagen unsere Menschen und Länder. Daher haben wir hier auch darüber gesprochen, wie wir uns zum einen besser und weiter vernetzen können und zum anderen, wie wir aber diese vernetzten Strukturen in Zukunft besser gemeinsam schützen können.
Vor Schweden hatte im vergangenen Jahr Deutschland den Vorsitz inne. Ab Juli wird Estland übernehmen. Dessen Außenminister Margus Zakuha betonte: Wir müssen auf allen unterschiedlichen Ebenen Russland sanktionieren. Wir müssen die Kriegsmaschine schwächen. Aber wir senden auch die klare Botschaft, dass wir in der Lage sind, Entscheidungen zu fällen.
Der Beitrag von Gudula Geuter. Etwa 2 Wochen ist es her, dass in Mannheim ein Polizist von einem mutmaßlichen Islamisten mit einem Messer attackiert und tödlich verletzt wurde. Heute haben sich Angehörige, Kollegen und Politiker verabschiedet. Katharina Thoms.
Der Vormittag in Mannheim beginnt kühl mit Nieselregen und mit Stille. Etwa 2000 Polizistinnen und Polizisten ziehen schweigend durch die Mannheimer Innenstadt, in Uniform, einige mit Blumen in der Hand, bis zum Mannheimer Wasserturm vor einer großen Leinwand, auf der die offizielle Trauerfeier übertragen wird. Viele Passanten kommen dazu. Es sei noch nie so still gewesen in der Stadt, sagt eine Frau.
Ich bin aber auch richtig ergriffen. Ja, mir geht das richtig an die Seele, dass man so viel Gewalt in letzter Zeit hier in Deutschland hat.
Natürlich ist es noch immer Gespräch. Es wird auch nie wieder vergessen werden. Es ist ein Polizist gewesen. Es geht mir darum, er war für unsere Sicherheit da.
Ich kenne ein paar andere, die sind auch im Ditch gestorben und das ist genauso schlimm.
Gegenüber im Kongresszentrum finden sich die rund 2300 Trauergäste ein. Familie, Freunde, Vertreter aus Politik und von der Polizei. Bundesinnenministerin Nancy Faeser sitzt im Publikum. Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann würdigt den getöteten 29-jährigen Polizisten.
Denn gerade Hovenlauer war einer, der nicht in Schwarz-Weiß gedacht hat, sondern Ausgleich gesucht hat. Er wollte den Menschen, mit denen er als Polizist in Mannheim in Kontakt kam, auf Augenhöhe begegnen.
Hovenlauer ist vor 2 Wochen bei einem Einsatz auf dem Mannheimer Markt von einem mutmaßlich islamistischen Mann aus Afghanistan von hinten mit einem Messer angegriffen worden. Er starb 2 Tage später an seinen schweren Verletzungen. Lauer sei ein lebensfroher, offener, positiver junger Mann gewesen, so beschrieben ihn viele der Trauerredner. Der Mannheimer Polizeipfarrer Friedel Götz.
Mich hat es jedenfalls berührt und fast innerlich zerrissen, als ich erfahren habe, dass zu Hause auf seinem Schreibtisch noch das aufgeschlagene Arabisch-Lehrbuch gelegen hat mit seinen persönlichen Anmerkungen. Er wollte verstehen. Er hat gewusst, dass diese Welt in Bewegung ist, aber Rufen war bereit mitzugehen.
Nach dem Angriff und dem Tod des Polizisten war eine Debatte um ein schärferes Vorgehen gegen Islamisten und Abschiebungen nach Syrien und Afghanistan entbrannt. Neben Bundeskanzler Olaf Scholz hatte auch Baden-Württembergs Innenminister Thomas Strobel, CDU, Abschiebungen von Straftätern dorthin gefordert. Bei der Trauerfeier für Hovenlauer sagte Strobel:
Sein Tod ist Auftrag, sich mit der gleichen Entschlossenheit, mit der er einen tödlichen Angriff auf uns alle abgewehrt hat, denen sich entgegenzustellen, die unsere Demokratie umbringen wollen.
Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann würdigte den Einsatz des Polizisten, der Polizei insgesamt, als einen Einsatz für die Freiheit aller.
Ist es nicht der Sinn unserer Demokratie, den Bürgerinnen und Bürgern diese Freiheit nicht nur zu gewähren, sondern sie aktiv und konkret zu bewahren und nötigenfalls auch mit starker Hand durchzusetzen? Das ist der Sinn von Staatsgewalt.
Lauer hatte nur noch wenige Tage als Polizeihauptkommissar in Mannheim vor sich. Er sollte befördert werden. Die Polizei, sein Kindheitstraum.
Trauer also um den getöteten Polizisten in Mannheim. Katharina Thoms war das.
Deutschlandfunk. UEFA Fußball-Europameisterschaft.
Przemek Czuk kann uns da jetzt ein bisschen weiterhelfen, wie das heute Abend war. Zauberfußball ist das Stichwort, oder?
Ja, das hätten wohl die optimistischsten Tipperinnen und Tipper nicht erwartet. Deutschland ist in die EM gestartet und zwar so richtig. 5:1 gegen Schottland. André Siemst fasst das Spiel für uns zusammen.
Dieses Spiel war ein echtes Ausrufezeichen. Von Beginn an ließ die deutsche Mannschaft keine Zweifel aufkommen, wer die drei Punkte einsammeln wird. Druckvoll presste sie die Schotten immer wieder hinten rein. Das Team von Trainer Steve Clark hatte in der kompletten ersten Halbzeit keinen gefährlichen Abschluss. Anders Deutschland, das in der 10. Minute durch Wirtz in Führung ging. Schon da hob die Münchner Fußballarena fast ab. Musiala erhöhte auf 2:0 und als Gündoğan in der Nachspielzeit von Porzsches gefoult wurde und es Elfmeter gab, verwandelte Havertz sicher. Porzsches musste außerdem mit Rot vom Platz. In der zweiten Halbzeit sorgten die eingewechselten Füllkrug und Can für die Tore 4 und 5. München war komplett aus dem Häuschen. Auch das Eigentor von Rüdiger war nicht der Partycrasher. Deutschland schlägt Schottland, auch in der Höhe verdient, mit 5:1.
Dieser Auftakt hilft nicht nur sportlich, sondern war für die Mannschaft emotional enorm wichtig. Das sagt Ilkay Gündoğan im ZDF.
Genau, den Anfang brauchten wir ehrlich gesagt auch. Ich hatte ehrlich gesagt vor dem Spiel schon echt ein gutes Gefühl. Und das hat sich dann bewahrheitet, Gott sei Dank. Aber genau die Stimmung, die Euphorie jetzt auch im Stadion mit den eigenen Fans, genau das brauchen wir, um weit zu kommen. Und der Auftakt ist natürlich genau der, den wir uns erwünscht haben. Trotzdem hat vielleicht auch gerade das Gegentor gezeigt, dass alle Mannschaften Qualitäten haben und dass kleine Unaufmerksamkeiten auch sehr, sehr schnell bestraft werden können. Und das war vielleicht dann auch ein guter Warnhinweis für uns, dass wir keinen Schritt weniger machen dürfen in den nächsten Spielen.
Vielleicht ist es Ihnen heute aufgefallen, zum Beispiel beim Foul an Jamal Musiala in der ersten Hälfte, als es doch keinen Elfmeter für Deutschland gab. Nach einer Schiedsrichterentscheidung wird weniger gemeckert, es bildet sich kein Rudel um den Schiedsrichter. Das liegt an den neuen, strengeren Regeln der UEFA. Patricia Gabor mit den Einzelheiten.
Meckern verboten. Während der Europameisterschaft sitzt die gelbe Karte lockerer als sonst in der Hemdtasche der Schiedsrichter. Wer sich zu sehr beim oder über den Unparteiischen beschwert, sieht ganz schnell gelb. Mehr Respekt für die Männer in Schwarz, das fordert UEFA-Schiedsrichterchef Roberto Rossetti.
I've been a referee for 30 years.
Ich war 30 Jahre lang Schiedsrichter und ich habe nie eine Entscheidung zurückgenommen, weil jemand mit mir diskutiert hat. Also warum überhaupt erst hingehen?
So why to go?
Hingehen darf sowieso nur noch einer. Ist eine Mannschaft mit einer Schiedsrichterentscheidung nicht einverstanden, redet der Unparteiische nur mit dem Kapitän und erklärt ihm alles genau. Wer sonst noch mitdiskutieren will, sieht gelb.
We are doing this not for the referees.
Wir machen das nicht für die Schiedsrichter, nicht für das UEFA-Schiedsrichterkomitee. Wir machen das für das Image des Fußballs, für das Image des Spiels.
Of the game.
Dazu gehören auch mehr Transparenz, mehr Kommunikation zwischen Schiedsrichter und Kapitän und mit den Fans. Meldet sich der Video Assist, wird seine Entscheidung in einem kurzen Erklärtext auf den Anzeigetafeln im Stadion eingeblendet.
Während dieser EM wird viel über die UEFA gesprochen. An der Spitze des Verbandes steht Alexander Čeferin, ein 56-jähriger slowenischer Rechtsanwalt. Mit ihm hat Matthias Friebe vor der EM gesprochen. Tim Brockmeier wertet das Interview aus.
Der Mann ist ein Profi. Seit fast 8 Jahren an der Spitze der UEFA. Er weiß, wann man als einer der wichtigsten Fußballfunktionäre weltweit was sagen muss.
Germany is a very nice place to come.
Deutschland, sehr schön. Tolle Infrastruktur, tolle Menschen. Dieses EM-Turnier wird toll werden, perfekt organisiert.
This tournament, it's well organized. It will be nice.
Alexander Čeferin, UEFA-Präsident, ein Profi, der weiß, was wann zu sagen ist. Zum Beispiel über die Nationalmannschaft des Gastgebers.
For sure, Germany has a very good team.
Ganz sicher ist die DFB-Elf eine richtig gute Mannschaft. Und ich glaube, alle, die an der Qualität dieser Mannschaft zweifeln, liegen falsch.
I don't think people who doubt that team are right.
Balsam in den Ohren des DFB, des Gastgebers. Čeferin weiß eben wie, auch wenn es um die Sicherheit bei dieser EM geht.
Security is always one of the biggest issues, but we are cooperating with the German government very well.
Sicherheit ist immer ein großes Thema bei einem so großen Turnier, aber wir arbeiten sehr gut mit den deutschen Behörden zusammen, sagt er und lässt dann doch ein bisschen durch seine scheinbar harte Profi-Funktionärsschale blicken.
The geopolitical situation is very violent.
Wir erleben gerade eine sehr gewalttätige geopolitische Lage, sagt er, eine komplizierte Zeit und deswegen, so der UEFA-Präsident, hofft er in den kommenden 4 Wochen auf die heilende Wirkung des Fußballs.
This is one of the rare things that unites people.
Weil der Menschen verbinden und zusammenbringen kann, diese EM vielleicht wieder für ein bisschen mehr europäische Einigkeit sorgen kann.
I expect some kind of showing of European unity.
Apropos gewalttätige geopolitische Lage. Apropos europäische Einigkeit, apropos EM-Teilnehmer Ukraine, apropos Aggressor Russland.
I don't want to enter too much into politics.
Da ist Čeferin dann ganz plötzlich wieder Profi mit harter Schale. Nicht zu tief in die Politik einsteigen. Schließlich geht es hier ja nur um Fußball, um ein Turnier, das für die UEFA finanziell enorm wichtig ist. Der Verband erwartet mehr als 2 Milliarden Euro Rekordeinnahmen, das meiste davon in Deutschland steuerfrei.
For me the most important that the tournament.
Das Wichtigste sind für mich nicht die Finanzen, sondern ist, dass das Turnier ohne Zwischenfälle und sicher über die Bühne geht, dass die Fans eine tolle Zeit haben und wir guten Fußball sehen.
And we see a nice football.
Alexander Čeferin weiß, wann er was sagen muss. Der Mann ist eben ein Profi.
Der erste Tag der EM hatte ja nur das Eröffnungsspiel zu bieten. Ab morgen geht es dann richtig los. Gleich 3 Spiele werden angepfiffen. Unter anderem geht es in der Gruppe A weiter, in der auch Deutschland spielt. In Köln treffen Ungarn und die Schweiz aufeinander. Deutschlands Gruppengegner gehen selbstbewusst ins Turnier, wie Christian Schulze berichtet.
Pure Angst, blankes Entsetzen, verzweifelte Resignation. All das setzte nach der Auslosung der Vorrunde nicht ein. Weder Ungarn noch die Schweiz schlottern in einer Gruppe mit Gastgeber Deutschland die Knie. Die Eidgenossen, da ist sich Trainer Murat Yakin sicher.
Wir können jeden schlagen. Wir wollen natürlich die Gruppe überstehen. Das ist unser Ziel und versuchen dann so weit wie möglich zu kommen.
Eine einzige Niederlage hat die Schweiz in den vergangenen 1,5 Jahren kassiert. Sogar noch besser die Bilanz der Ungarn. Das Team um Superstar und Kapitän Dominik Szoboszlai hat 14 Spiele in Folge und die vergangenen 3 Duelle gegen Deutschland nicht verloren.
Wir wissen genau, wozu wir fähig sind und wir wissen, was wir schon gegen andere Nationalmannschaften erreicht haben. Aber ich will unser Team nicht unter Druck setzen und wir lassen uns auch nicht von anderen unter Druck setzen.
Das erste Spiel zwischen Ungarn und der Schweiz bei einer Europameisterschaft wird in Köln zu einem Bundesliga-Klassentreffen. Neben dem Ex-Leipziger Szoboszlai haben weitere 25 Spieler sowie beide Trainer aktuell oder früher einmal in Deutschland gespielt. Granit Xhaka, Meister und Pokal Sieger mit Leverkusen, ist weiterhin erfolgshungrig.
Das ist komplett eine neue Herausforderung, eine neue Challenge. Komplett was anderes mit der Nationalmannschaft spielen zu dürfen. Ich freue mich hier zu sein, ich freue mich auf diese Europameisterschaft und wollen natürlich ein Zeichen setzen.
Die Schweizer sind bei großen Turnieren mittlerweile Dauergast, auch in der K.O.-Phase. Die Rolle des schwersten deutschen Gruppengegners schreiben dennoch viele den Ungarn zu. Das sieht Ungarns Trainer Marco Rossi jedoch etwas anders.
Auf dem Blatt Papier sollten sich in unserer Gruppe Deutschland und die Schweiz die ersten beiden Plätze sichern. Wir versuchen, vor Schottland zu landen und uns als einer der besten Gruppendritten für die K.O.-Runde zu qualifizieren. Das Achtelfinale ist unser Traum.
Und entsprechend wichtig ist für beide Teams das Bundesliga-Klassentreffen in Köln. Mit einem starken Auftakt ins Turnier wollen sowohl die Schweiz als auch Ungarn dem deutschen Team das Fürchten lernen.
Die Zeit der EM ist auch eine Zeit des erhöhten Verkehrsaufkommens. Viele Fans möchten zu den verschiedenen Stadien und Austragungsorten kommen. Wer die mit der Bahn erreichen möchte, fragt sich vielleicht, komme ich überhaupt pünktlich an? Jan Zimmermann hat bei der Bahn nachgehakt.
Die Deutsche Bahn erwartet während der Fußball-EM 100.000 zusätzliche Fahrgäste im Fernverkehr. Die vielen Fußballfans kommen zu den täglich bis zu 400.000 Fahrgästen in den Fernverkehrszügen dazu. Bahnvorstand Berthold Huber sagte im ARD-Interview der Woche, er sei sich relativ sicher, dass die allermeisten Fans pünktlich zum Anpfiff im Stadion sein werden, wenn sie mit der Bahn fahren. Damit die Züge wie geplant rollen, werden fast alle großen Baustellen eingestellt, kündigte Huber an. Eine Baustelle nach dem Hochwasser in Bayern zwischen Würzburg und Nürnberg macht dem Bahnmanager jedoch Sorgen, bleibt vorerst bestehen und kann zu Problemen im Bahnverkehr führen. Darüber hinaus sollen in den kommenden Wochen deutlich mehr Züge im Einsatz sein. Ob das reicht, ist fraglich. Vor wenigen Tagen teilte der Staatskonzern mit, täglich 14 EM-Sonderzüge einzusetzen, den Fahrplan auszuweiten und so pro Tag knapp 10.000 zusätzliche Sitzplätze anbieten zu können. Diese Zahl klafft mit der erwarteten hohen Fahrgastzahl weit auseinander.
Am Ende kann ich noch eine Meldung auflösen. In unserer letzten EM-Aktuell-Sendung hatten wir ja vermeldet, dass ein Teil der Berliner Fanzone am Reichstag geräumt wurde, der Grund ein verdächtiger Rucksack. Dieser wurde von der Polizei überprüft und es stellte sich heraus, es gibt nichts zu befürchten, ein ganz unauffälliger Rucksack und die Sperrung konnte aufgehoben werden.
Przemek Czuk, herzlichen Dank, unser Kollege aus der Sportredaktion. Und damit geben wir direkt weiter an Felix Wessel aus unserer Nachrichtenredaktion und er hat den Blick in die Kommentare.
Und mehrere Zeitungen kommentieren in ihren Samstagsausgaben die Trauerfeier für den in Mannheim getöteten Polizisten Ruven Lauer. Er schützte die Freiheit und starb dafür, schreibt die Frankfurter Allgemeine Zeitung. Die für jedermann sichtbare Messerattacke durch einen ehemaligen Asylbewerber aus Afghanistan mit offenbar islamistischem Hintergrund traf einen Polizisten aus Leidenschaft. Ruven Lauer, dem tausende Kameraden das letzte Geleit gaben und seiner in ganz Deutschland gedachten, bleibt unter uns. Denn das Gedenken an ihn ist fortwährender Auftrag, so die FAZ. Und in der Rhein-Neckar-Zeitung heißt es, die zentrale Botschaft, er war einer von uns, ist zugleich auch Aufforderung. Eine Aufforderung, nicht in Hass, aber mit Konsequenz die Dinge besser zu machen. Und weiter heißt es in der Zeitung aus Heidelberg, Ruven Lauer selbst ging in die Problemlage hinein, so wie das viele Polizistinnen und Polizisten tun. Doch vor ihrem Einsatz sind bessere Bedingungen für eine Integration gefragt. Aber auch eine Politik, die schärfer trennt zwischen denen, die aus berechtigtem Grund Asyl erhalten und denen, die wieder gehen müssen, weil sie die Anforderungen an dieses humanitäre Recht nicht erfüllen. Themenwechsel. Mehrere Bundesländer unterstützen im Bundesrat einen Antrag Nordrhein-Westfalens zur Einführung der Widerspruchslösung bei der Organspende. Zustimmung dazu gibt es auch im Kölner Stadtanzeiger. Zu viele Menschen sind unentschlossen und haben keine Entscheidung getroffen, weil sie sich nicht mit dem Thema Organspende auseinandergesetzt haben und das teils auch partout nicht wollen. Die Widerspruchslösung würde sie dazu zwingen. Das kann man ihnen durchaus zumuten, meint die Zeitung und ergänzt, Nein sagen können sie ja weiterhin. Die Stuttgarter Zeitung schreibt dagegen, in keinem anderen Lebensbereich wird ein Schweigen als Zustimmung gewertet. Das Blatt hält die Widerspruchslösung für einen falschen Weg. NRW-Minister Laumann sagt, die Organspende sei ein Liebesbeweis an die Menschheit. Er hat recht. Und Liebe lässt sich nicht herbeizwingen. Die junge Welt blickt bereits voraus auf den Ukraine-Gipfel, der morgen in der Schweiz beginnt. Und der Blick fällt kritisch aus. Die totale Blamage vermeiden, das scheint zum Hauptziel der westlichen Staaten für die Schweizer Ukraine-Konferenz geworden zu sein, die lange irreführend als Friedensgipfel angepriesen wurde. Die Mediengruppe Bayern sieht aber auch eine Chance, dass gemeinsam mit möglichst vielen Staaten zunächst eher informell Verhandlungslinien entwickelt werden, die tatsächlich ein gangbarer, weil in irgendeiner Form gesichtswahrender Weg für die Kriegsparteien sind. Kurz vor Beginn der Ukraine-Konferenz hat Kreml-Chef Putin Forderungen für ein Ende des Angriffskriegs gestellt. Dazu notiert die Badische Zeitung aus Freiburg, die Ukraine kämpft im wahrsten Sinne um ihre Freiheit. Was Putin ihr anbietet, ist ein Tod in Raten.
Herzlichen Dank, Felix Wessel aus unserer Nachrichtenredaktion. Und damit geht diese Sendung, das war der Tag, zu Ende. Ich bin Petra Enzminger, bedanke mich bei Ihnen allen fürs Zu- und Hinhören und wünsche Ihnen allen noch eine angenehme Nacht.